Hallo.
Namaste, Germany.
Herzlich willkommen bei Radio Störfunk zum Störfleck mit Studenten des Goethe-Instituts Schwäbisch Hall.
Moderiert wird dieser Sendung heute von Mohammed Mohi auf Deutsch und Samir Hasnu auf Arabisch.
Wir vom Projekt Live des Schulzentrums Geildorf.
Heute mit dem Thema Songs und ihre Bedeutung.
Ein Special zur Landtagswahl.
Und ihr dürft in der nächsten Stunde die Lieblingslieder aus unserem Musikprojekt hören.
Der Störfleck, die wohl abwechslungsreichste Sendung hier auf Radio Störfunk. Ob Gruppenprojekte, Schüler, Praktikanten oder Radiointeressierte. Hier könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Jede neue Woche ein neues Thema. Sendebeginn immer Montag 16 Uhr, danach jeden Tag eine Wiederholung zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Infos zum Mitmachen findet ihr unter störfunk.de.
Literatur Talk on Air. Ein Radioprojekt im FSJ Kultur bei Radio Störfunk. Ja, willkommen zum Störfleck und damit auch zu einer neuen Ausgabe von Literatur Talk on Air. Dass es die vorherige Ausgabe gab, ist jetzt schon ein Jahr her. Aber ich bin zurück. Mein Name ist Carola und mit mir im Studio ist die Larissa.
Ja, genau. Vielleicht erinnert ihr euch noch an uns, denn wir haben vor einem Jahr ungefähr aufgehört, hier unser FSJ Kultur zu machen, waren also von 2018 bis 2019 hier FSJ Kulturangestellte. Jetzt sind es da der Levi und der Tore, aber auch nur noch 3 Wochen und dann sind die auch schon wieder fertig. Dann kommt wahrscheinlich auch schon wieder die nächste Generation. Ja, und wir reden heute über 2 Bücher, die wir gelesen haben, wie wir die finden, ob ihr die auch lesen solltet, ob es einen Film dazu gibt und noch vieles mehr.
Ja, Larissa, welches Buch hast du denn mitgebracht für die heutige Sendung?
Also ich habe mitgebracht All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven. Das erschien 2015, aber um was es da geht und wie ich das fand, das besprechen wir dann später. Und was hast du mitgebracht?
Genau, ich habe mitgebracht von Lotta Elstadt Mittwoch also. Und damit starten wir dann auch gleich nach der Musik von Eminem. Ihr hört den Störfleck auf Radio Störfunk heute mit einer Ausgabe von Literaturtalk on Air. Und unser erstes Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, heißt Mittwoch also von der Autorin Lotta Elstadt.
Ja, das hat Carola uns mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt zu hören, um was es geht in diesem Buch. Kannst du jetzt ja einfach mal ein bisschen drauf los erzählen, warum du das Buch gelesen hast und um was es ungefähr geht?
Okay, also ich habe das Buch von einer Freundin geliehen und wir hatten uns über mehrere Bücher unterhalten und sie hat mir einfach mehrere Bücher dann mal vor die Haustür gestellt. Das war ganz praktisch. Und ich habe das während des Lockdowns gelesen, also schon eine Weile her, aber ich musste im Nachhinein immer wieder daran denken, weil mich das doch ganz schön beschäftigt hat, die Thematik. Und was ich vielleicht noch zum Oberflächlichen sagen kann, das Cover ist sehr, sehr ansprechend. Also ist so bunt und hat ein Muster. Das ist auf jeden Fall schön und lädt schon zum Lesen ein. Und auch unter dem Titel Mittwoch also kann man sich ja jetzt noch nicht so viel vorstellen.
Nee, ich habe auch überhaupt keine Idee, um was es gehen soll.
Ja, also es geht um eine Anfang 30-Jährige, die heißt Hedda und wohnt in Oslo. Also es ist auch ein norwegisches Buch. Und wurde aus dem Norwegischen ins Deutsche übersetzt. In der Fassung habe ich es gelesen. Und sie ist so Journalistin, also sie hat Kulturwissenschaft studiert und schreibt jetzt Artikel für ein Magazin. Und ich konnte mich anfangs eigentlich ganz gut damit identifizieren.
Ja, ich dachte gerade schon, das habe ich doch schon öfter gehört. Eigentlich will Carola genau sowas machen.
Ja, genau. Da konnte ich mich noch richtig gut mit ihr identifizieren. Und es geht dann aber in ihrem Leben gar nicht so gut. Also ihr wird erstmal der Job gekündigt, ihre Langzeitaffäre macht Schluss mit ihr Und sie begibt sich auf eine Irrfahrt durch Europa, nachdem er sie eben gedumpt hat. Und möchte nach Athen fliegen. Das funktioniert aber auch nicht. Also es läuft gar nichts mehr rund. Und sie landet schließlich in Sarajevo und fährt von dort aus wieder zurück nach Norwegen. Und auf dem Weg hat sie noch eine Partynacht in Berlin und trifft dort Milo. Das ist so ein Aussteiger, der wohnt in seinem Van. Also auch ein ganz interessantes Lebenskonzept. Genau, und mit dem hat sie dann auch was, aber am nächsten Morgen haut sie dann auch ab. Und als sie wieder...
Oh, oh. Ich ahne Böses.
Ja, als sie wieder zu Hause ist, stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Und das passt auch nicht in ihr Leben.
Nee, ich glaube nicht.
Sie weiß auch nicht wirklich, von wem es ist, also von ihrer Affäre Lukas oder von ihrem One-Night-Stand Milo. Und sie ist sich aber total sicher, dass sie abtreiben möchte. Und sie geht zum Frauenarzt und sagt, ja, also jetzt bitte einmal abtreiben.
Ja, okay.
Und er sagt, ja, Moment, wir sind hier in Norwegen, du musst dir 3 Tage Bedenkzeit nehmen, ob du das wirklich tun willst. Das ist dort norwegisches Recht.
Und ist ja sagt, in Deutschland auch ähnlich.
Ja genau, hier muss man ja auch noch zur Beratungsstelle gehen. Ich glaube, das ist in Norwegen nicht so. Also zumindest kam es im Buch jetzt nicht vor, sondern man sagt, nimm dir 3 Tage, denk in Ruhe darüber nach, dann kannst du am Mittwoch zurückkommen, Mittwoch also. Und wir können die Abtreibung vornehmen, wenn du dir dann noch so sicher bist. Und um diese 3 Tage geht dann auch ein ganz großer Teil des Buches. Sie überlegt, wägt ab und ist sich aber am Ende ihrer Gedanken eigentlich immer sicher, sie will die Abtreibung. Also sie denkt schon drüber nach, wie wäre es, wenn ich jetzt ein Kind hätte, aber es kommt immer dazu, es wäre nicht gut, mein Leben.
Okay.
Also geht sie am Mittwoch in die Frauenarztpraxis und kommt ins Patientenzimmer auch, aber bevor der Arzt reinkommt, steigt sie durchs Fenster und haut ab.
Oh, okay.
Und das kommt für LeserInnen sehr, sehr plötzlich. Man rechnet nicht wirklich damit, weil sie sich immer so sicher war, sie möchte dieses Kind nicht bekommen. Und dann läuft sie aber noch wochenlang als Schwangere rum und denkt immer noch darüber nach, wie es wäre, ein Kind zu haben und findet es immer noch doof. Und ja, in ihrem Leben läuft irgendwie gar nichts mehr gut. Sie hat ja wie gesagt keinen Job mehr, dann bekommt sie auch Geldprobleme, sie bricht den Kontakt zu ihrer besten Freundin ab, zu ihrer Familie hat sie eh nicht so Kontakt und sie steigt dann auch ein bisschen aus, sie erinnert sich an Milo und dass er eigentlich so ein lockeres Leben hatte ohne Kind und er kommt sie dann auch besuchen und die leben gemeinsam in dem Van, aber also es passiert da kein, also eher so auf freundschaftlicher Basis muss man sagen. Und ja, wie gesagt, sie denkt immer noch weiter darüber nach, abzutreiben und das ist dann wirklich bedrückend. Sie schaut im Internet, wie man selber abtreibt, also ohne ärztlichen Beistand.
Oh wow.
Und man sieht dann halt diese Internet-Einträge und es ist wirklich ja, bedrückend, weil dann auch so kommt, was bei den anderen passiert ist und man denkt, warum tut ihr das, warum tut ihr das eurem Körper an? Aber schließlich greift sie auch zu so einem Mittel. Aber ich glaube, ich höre dann an der Stelle auf zu erzählen, wie es zu Ende geht.
Ich will wissen, wie es zu Ende geht.
Damit ihr es selber noch lest.
Ja, das klingt auf jeden Fall echt nach einem spannenden Buch mit einem ziemlich aktuellen Thema und einem Thema, das auch viele Frauen beschäftigt, also nicht nur unbedingt Frauen, die ungewollt schwanger werden, sondern auch wir, also wahrscheinlich fast jede junge Frau macht sich Gedanken, boah, was würde ich machen, wenn ich jetzt schwanger werden würde, aber niemand denkt so wirklich daran, so, dass es jetzt wirklich passieren könnte, aber das ist irgendwie dann wieder doch so weit weg, dass es irgendwie nicht relevant ist, aber trotzdem stellt man sich immer wieder die Frage und wenn es dann plötzlich da ist, glaubt, dann ist nochmal alles ganz anders. Aber vielleicht können wir ja da gleich nochmal drüber reden.
Genau, wir hören einmal eine Musik und zwar Mola mit Antiheld.
Wenn es nicht mehr tiefer geht.
Willkommen zurück beim Störfleck mit Carola und Larissa und wir arbeiten gerade an einer weiteren Ausgabe von Literatur Talk on Air und hier hat uns Carola ihr erstes Buch vorgestellt oder ihr Buch und zwar Mittwoch also ja genau, Mittwoch also und wir haben gerade schon drüber geredet, was ungefähr der Inhalt ist, sie hat das Ende uns aber noch nicht verraten und ich fand es super spannend und bin jetzt auch ziemlich gewillt, das zu lesen. Und da geht es um eine Frau, die ungewollt schwanger wird und eigentlich abtreiben will und es sich dann aber irgendwie doch nicht, also das ist auf jeden Fall in dem Moment, als sie beim Arzt ist, dann doch sich wieder zurückzieht. Und genau, darum ging's. Und wie hat dir das Buch so allgemein gefallen?
Also ich finde die Thematik auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber ich glaube, man kann sich gar nicht in die Lage hineinversetzen, wie das jetzt ist, wenn man ungewollt schwanger wird und darüber nachdenkt, will ich das Kind bekommen oder nicht. Das fand ich sehr spannend, weil man da einen ganz guten Einblick bekommt, wie das geschrieben ist, was ihre Gedanken so sind. Und man denkt teilweise, ja, das kann ich voll nachvollziehen. An anderen Stellen habe ich gedacht, wie kommst du auf solche Gedanken? Das würde ich ganz anders denken. Und man hat so Sympathie und Nicht-Sympathie für die Protagonistin Hedda. Da ist man immer so zwiegespalten und ich traue mich nicht da zu urteilen, ob die Gedanken jetzt legitim sind oder ob die in einer Situation so auftauchen, weil man sich, glaube ich, wirklich nicht in die Lage hineinversetzen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es mal so ein guter Einblick, einfach wie Menschen darauf reagieren, wie Frauen darauf reagieren. Und ja, wenigstens hat Hedda nicht damit zu kämpfen, dass sie nicht abtreiben darf. Finde ich auch schon mal
ja,
ganz
auf jeden
wichtig.
Fall, dass es die gesundheitliche Situation zulässt und die
und auch
rechtliche.
Die gesetzliche, ja. Da gibt es ja ganz andere Länder, wie zum Beispiel in Polen oder so, wo das Abtreibungsgesetz ja wahrscheinlich noch verschärft wird. Und so weiter. Also da kann man sich schon glücklich schätzen in den westlichen Staaten, denke ich, dass die Frauen ja größtenteils schon Recht über ihren Körper haben und ihre Entscheidungen treffen können. Aber klar ist man da nicht immer frei von der Gesellschaft und von seinem Partner oder von dem Kindsvater. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass man rechtlich gesehen und gesundheitlich bei Hedda jetzt da keine Hindernisse vor sich hat.
Ja, also ich habe das, wie gesagt, ja während des Lockdowns gelesen, so Ende April, Anfang Mai. Und da war das gerade auch aktuell mit der Situation in Polen. Mhm. Dann hat mich das natürlich noch mehr beschäftigt. Und ich finde es auch krass, dass in unserem Nachbarland das so eine krasse Gesetzgebung gibt, dass Abtreibungen eigentlich gar nicht mehr möglich sind, rechtlich gesehen. Und auch nicht, wenn die Gesundheit der Frau oder der Schwangeren eben gefährdet ist. Und ja, dann hat mich das eigentlich auch noch mehr bedrückt, weil ich mich eben gleichzeitig so politisch mit der Situation in Polen auseinandergesetzt habe oder auch in Ungarn. Und dann zu sehen, wie die Gedanken von Hedda in dieser Fiktion sind, wenn man dann auch nochmal einen anderen Blick bekommt, weil ich denke schon, dass es nachvollziehbar ist, dass man so hin und her gerissen ist und wenn einem dann die äußeren Umstände das schon nicht ermöglichen, dass man überhaupt darüber nachdenken kann, beziehungsweise nur die Möglichkeit hat, nicht mit ärztlicher Unterstützung quasi abzutreiben, sondern das irgendwie illegal macht und in irgendeinem Hinterzimmer, das die Gesundheit ja irgendwie noch mehr in Gefahr bringt. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Blick auf die Thematik, das so zusammenzudenken.
Ja, ich denke, das ist auch immer noch auf jeden Fall ein sehr aktuelles Thema und vielleicht bringt das Buch einfach ein bisschen was, um da mal im Kopf von jemand reinzuschauen, der eben in dieser Situation ist. Was hat dir denn besonders gut an dem Buch gefallen?
Also richtig besonders fand ich den Schreibstil, denn es waren manchmal so richtig lange Sätze, was dann wie so ein Gedankenstrom war. Dann waren es wieder ganz kurze Sätze, also je nach Situation und nach ihren Gefühlen konnte man das am Schreibstil ablesen. Das fand ich sehr individuell an dem Buch. Also das hatte ich so noch nie irgendwo gelesen und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das so zu lesen. Und dann auch eben die Internet-Einträge, die sie sich angeschaut hat, die sind auch wie solche Internet-Einträge aufgebaut. Also das ganz gut gemacht. Und was ich so eine kleine Besonderheit fand, und ich fand das, also es ist eigentlich nur so ein Detail, aber ich fand das ganz raffiniert gemacht. In ihrem Leben läuft ja gar nichts rund. Sie verliert unter anderem ihren Job. Und schon von Anfang an hat sie immer ihren Kontostand im Blick. Und es zieht sich so durch das Buch durch, bis irgendwann die Schwangerschaftsthematik eben überhand nimmt, dass sie immer ihren Kontostand anschaut und man so den Eindruck einfach von ihrem Leben bekommt, wie es auch vor der Schwangerschaft war, dass sie da schon quasi von Artikel zu Artikel, den sie geschrieben hat, gelebt hat. Und man bekommt auch so einen Einblick quasi in ihr berufliches Leben, was mich ja auch interessiert, so quasi in der Richtung.
Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Du studierst ja jetzt auch sowas in die Richtung auf jeden Fall. Seit 2 Semestern, also seit wir hier unser FSJ aufgehört haben, studieren wir nämlich beide, aber an unterschiedlichen Orten. Du kannst ja mal ein bisschen was erzählen, weil es hat auch ein bisschen was mit Radio zu tun oder allgemein Medien, was die Carola studiert.
Ja, ich studiere Medienkulturwissenschaft in Freiburg. Das ist, glaube ich, auch die einzige Stadt und die einzige Uni, in der die Kombination so angeboten wird. Und deshalb konnte ich mich mit Hedda am Anfang auch so gut identifizieren, als ihre Personenbeschreibung eben kommt, dass sie Kulturwissenschaft studiert hat. Das fand ich ganz witzig, so zu sehen, was quasi meine Zukunft sein könnte. Nur hoffe ich nicht, ungewollt schwanger zu werden.
Ja, das wäre
nicht ganz so gut. Ja, ich studiere da jetzt seit 2 Semestern, wie Larissa gesagt hat, und es gefällt mir ganz gut. Wir haben dieses Semester zum Beispiel auch ein journalistisches Projekt gemacht, wo wir einen Artikel geschrieben haben, einen Radiobeitrag, ist mir also erhalten geblieben, ein Video und eine Instagram-Story. Das war so unser Praxisteil in diesem Semester und sonst gibt es eben einen sehr großen Fokus auf die Kulturwissenschaft.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch schon mal einen Film sehen dürfen, den ihr im ersten Semester gedreht habt.
Ach stimmt, den hast du ja angeschaut.
Der war echt cool. Also klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Studium. Auf jeden Fall nicht so trocken wie meins. Ich studiere nämlich Politik und Soziologie in Würzburg. Also das ist ein Studiengang mit 2 Fächern inkludiert. Und ja, es ist halt ein großer Studiengang und es ist sehr viel Theorie. Auf jeden Fall jetzt in den ersten 2 Semestern, in den kommenden sind wir mehr in Seminaren, wo ich denke auch viel Praktischeres angewendet wird und man mehr schreibt und so weiter. Aber jetzt die ersten 2 Semester waren ja ziemlich trocken, aber trotzdem sehr interessant, vor allem wenn man so soziologische Theorien lernt, also wie die Gesellschaft funktioniert, wie Kommunikation funktioniert und man das dann im Alltag so beobachten kann, ist schon auf jeden Fall super interessant.
Ja, ich glaube, man hat dann auch einen anderen Blick so auf sein eigenes Umfeld und auf die Gesellschaft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so bei Psychologen, dass die, wenn die studieren, so, dann analysieren die, glaube ich, automatisch so ihr Umfeld auf irgendwelche irgendwelche Elemente, aber klar, manchmal denkt man schon daran, so, ach, das habe ich doch schon mal gelesen, das erinnert mich daran und so. Das ist eigentlich ganz witzig, aber ja, ich hoffe, dass jetzt das nächste Semester, also es wird bei mir ein Hybridsemester, das heißt Teilpräsenz, teils online und ich hoffe, das wird wieder ein bisschen besser als das letzte, also weil ich fand es schon echt anstrengend, das Online-Semester.
Ja, so ging es mir auch. Aber ich vermute, dass bei mir auch im nächsten Semester noch alles online sein wird. Es wäre eine große, große Ausnahme, wenn ein kleines Seminar mal in Präsenz stattfinden würde. Und das ist schon sehr anstrengend, wenn man einfach den ganzen Tag auf demselben Platz sitzt und auf denselben Bildschirm schaut.
Und dann auch keine Kontakte hat, mehr oder weniger, also kein Austausch. Aber wir tauschen uns jetzt gleich aus über das Buch, was ich noch mitgebracht habe. Und zwar All die verdammt perfekten Tage von Jennifer Niven. Und darüber sprechen wir nach Nougat mit My Mind.
Ihr Ihr hört den Störfleck auf Radio Störfunk und am Mikrofon sind Larissa und Carola. Wir reden heute in der Sendung Literatur Talk on Air über zwei Bücher, die wir beiden gelesen haben. Aber wir haben jeweils nur ein Buch gelesen. Das heißt, Larissa hat das Buch, das ich gerade vorgestellt habe, Mittwoch also nicht gelesen. Und ich habe auch das Buch, das Larissa uns mitgebracht hat, nicht gelesen. Und deshalb frage ich mal, wie heißt's und worum geht's?
Also das Buch heißt All die verdammt perfekten Tage. Es ist von Jennifer Niven. Also die ist eine US-amerikanische Schriftstellerin und es ist halt ins Deutsche übersetzt worden. Ich habe die deutsche Fassung gelesen. Und es geht um die Thematik Liebe, aber vor allem auch mentale Gesundheit, psychische Gesundheit oder Krankheit eben. Und da geht es um zwei Teenager, um ein Mädchen und ein Junge, die sich das erste Mal wirklich begegnen oder wirklich kommunizieren, als sie beide auf einem Turm stehen, mit mehr oder weniger dem Plan, sich umzubringen. Also nicht wirklich war das der Plan, aber sie wollten mal wissen, wie es sich anfühlt, beziehungsweise das Mädchen war schon kurz davor. Egal, auf jeden Fall lernen sie sich da kennen. Und der Junge gilt schon seit er klein ist in der Schule als Freak. Der Theodore heißt er, Finch. Und sie ist eigentlich eine beliebte junge Schülerin, Violet Markey heißt sie.
Wie alt sind die denn ungefähr?
17. Die sind jetzt im letzten Jahr der Highschool. Und ja, genau, sie leidet unter Depressionen, beziehungsweise kommt einfach nicht über den Tod ihrer Schwester hinweg, die bei einem Autounfall vor ungefähr in dem Buch einem Jahr gestorben ist. Und er, ja, er leidet schon seit er klein ist, wahrscheinlich aus der Familiengeschichte heraus oder einfach von innen heraus. Also es ist relativ offensichtlich für den Leser oder die Leserin, dass er an einer bipolaren Störung leidet, aber er kriegt das erst im Lauf des Buches so richtig mit, dass es das ist und er will diesen Stempel auch nicht haben. Ja, genau. Und die beiden, die treten dann immer mehr in Kontakt. Als erstes lehnt Violet ihn eigentlich ab, weil er halt eben dieser Freak ist, den ihm alle, ja, ihn, er hat einfach nicht so viele Freunde oder, ja. Und er macht schon verrückte Sachen so. Aber sie kommen sich dann näher und durch ein Schulprojekt, das sie zusammen machen, erkunden sie viele schöne Orte in Indiana und auch, ja, verrückte Orte. Zum Beispiel eine selbstgebaute Achterbahn von einem Mann, die sie ein paar Mal fahren, oder einen wunderschönen See, um den sich so ein paar Mythen ranken und so weiter. Und das alles im Rahmen eines Schulprojekts. Und dabei kommen die beiden sich eben näher und Violet lernt wieder die kleinen Sachen im Leben zu schätzen und lernt durch Theodore, der eigentlich lebensmüde ist, wieder das Leben sozusagen. Und auch ihm geht's zwischendurch besser durch Violet, aber man merkt gegen Ende auf jeden Fall, dass ihm das von außen, also dass Liebe an allein halt nicht psychische Krankheiten heilen kann. So. Also er ist halt wirklich, glaube ich, tief gestört so in seinem psychischen Denken, in seiner psychischen Gesundheit. Und klar, das kriegt man nicht einfach mit einer gesunden Beziehung oder mit einer glücklichen Beziehung wieder weg. Das ist einfach eine Krankheit wie ein gebrochenes Bein oder so im übertragenen Sinn, wo man nicht einfach, ja, wegpusten kann. Und ja, das entwickelt sich dann weiter und klar haben die beiden ihre Probleme und so weiter, aber ist auf jeden Fall sehr interessant und gibt einem auch so ein bisschen Einblicke in, ja, die psychische Gesundheit von einem bipolar Gestörten. Und ja, ich verbinde mit dem Buch einfach viel und habe da auch schon gewisse Erfahrungen und finde es gut, dass das so mal aus dem Blick von jemand geschrieben wird, der das so hat.
Also ist die Autorin selber auch, also struggelt mit ihrer mentalen Gesundheit?
Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Habe ich geschaut, aber ich denke, so wie sie es schreibt, klar, es ist bei jedem Menschen, der irgendwie eine psychische Krankheit hat, anders irgendwo, aber sie orientiert sich schon ziemlich nah an dem, was man, also ich finde, das ist schon authentisch so. Der Theodore Finch, der wechselt auch immer zwischen einem Zustand, der nennt sich wach und Schlaf. Also in dem Buch ist ja die meiste Zeit wach. Und man kennt das ja von einer bipolaren Persönlichkeitsstörung, dass die entweder manisch sind, also wach, ideenfreudig, voller Energie, also einfach super energiegeladen und vielleicht auch trüber und so. Oder total depressiv, gar keine Kraft mehr. Und das unterscheidet er halt zwischen wach und Schlaf. Und er will halt eigentlich die ganze Zeit wach bleiben, weil dieser Schlaf für ihn so schlimm ist. Und die meiste Zeit im Buch ist er auch dieses wach. Aber am Ende merkt man halt, dass er zurück in diesen Schlaf gleitet und ja.
Ja, begeben sich die beiden denn in Therapie im Laufe der Handlung oder versuchen die es wirklich so mit sich selber auszumachen?
Also Theodore ist schon mal von der Schule suspendiert worden, ich glaube durch irgendeine Prügelei oder so. Und die Bedingung für seinen weiteren Schulbesuch ist eine Therapie bei seinem Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter. Mhm. Und er ist da und manchmal ist er auch kurz davor, sich so zu öffnen, aber tut es dann doch wieder nicht, sondern zieht es eigentlich mehr ins Lächerliche. Und einmal oder zweimal begibt er sich auch in so eine Selbsthilfegruppe für suizidgefährdete Jugendliche, wo er dann auch jemanden trifft, von dem man es nicht erwartet hätte auf jeden Fall. Und das bringt ihm aber relativ wenig.
Und wie ist bei dem depressiven Mädchen?
Also soweit ich weiß, ist sie nicht in Therapie gegangen. Also war halt der Auslöser der Tod ihrer Schwester und es kam ja von außen und sie versucht einfach, also sie hat sich halt total in sich zurückgezogen in der Zeit, wo sie so gelitten hat. Mhm. Und irgendwie hat sie sich, glaube ich, dann auch nicht, also sie wollte auch nicht in Therapie gehen, sie wollte nicht, dass es ihr besser geht, so hat sich's für mich so angefühlt, so um ihre Schwester so zu entschuldigen oder so, um sich selber zu bestrafen, weil sie eben auch bei dem Unfall dabei war. Und da hatte ich so das Gefühl, sie wollte gar nicht irgendwie in Therapie gehen.
Ja, ich denke, das ist auch eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Therapie dann überhaupt was bewirkt, oder?
Ja,
dass
auf jeden Fall.
Dass man selber sich bereit dazu fühlt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super wichtig, dass man sich da bereit fühlt, weil klar, Mitmenschen können einen so dazu zwingen, aber wenn man innerlich nicht bereit dazu ist, dann bringt es einfach auch überhaupt gar nichts.
Mhm, ja, ich hatte gerade noch eine Sache im Kopf. Was ich dich noch fragen wollte.
Lass dir Zeit.
Ach, wir machen ja gerade nicht Radio oder so.
Nee. Ja, ich kann ja noch so lange ein bisschen reden.
Ja, gerne.
Also ich finde es halt super interessant, das Buch einfach diesen Einblick zu kriegen. Und es ist auch ein interessantes Ende. Und da werde ich aber natürlich nicht genau drauf eingehen. Und einfach zu sehen, dass es manche Menschen gibt, die von äußerlichen Umständen psychisch krank werden, also die von Schicksalsschlägen einfach getroffen sind und dann es Leute gibt, die von außen jetzt nicht unbedingt so attackiert werden mit irgendwelchen schlimmen Dingen oder die Mutter stirbt oder sonst irgendwas, sondern dass sie halt einfach von innen heraus einfach schon diese Veranlagung haben, krank zu werden und dann auch einfach nichts dagegen wirklich machen können oder wenn sie nichts machen können oder wollen, dann geht natürlich überhaupt gar nichts. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, diesen Unterschied zu sehen, finde ich.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass es halt so unterschiedliche Gründe gibt, warum jemand jetzt psychisch nicht auf dem Höhepunkt gerade ist. Also
ja, genau.
Nur wenn man schlechte Laune hat, ist man nicht depressiv, aber trotzdem sollte man seine mentale Gesundheit natürlich ernst nehmen.
Auf jeden Fall.
Und mir ist auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Es war aber eigentlich viel mehr ein Statement. Wir hatten ja über die Therapie gesprochen und dass man sich dafür bereit fühlen muss. Aber trotzdem denke ich, ist es auch wichtig, dass man nicht als Freundeskreis oder so die Aufgabe hat, die, die Person zu therapieren. Weil dafür gibt es die ausgebildeten Menschen und es ist wirklich, es geht um die Gesundheit, so wie es um die körperliche Gesundheit geht. Und dafür gibt es ausgebildete Menschen, die sich darum kümmern können.
Ja, und das Umfeld wird dadurch, ja klar, also das Umfeld leidet dadurch mit, durch so eine psychische Erkrankung und will meistens, denke ich mal, den Menschen auch helfen und Unterstützung schenken. Aber man darf sich da, glaube ich, nicht zu tief reinbegeben, weil das ist einfach bei vielen Krankheiten, die die Psyche betreffen, so frustrierend, weil man nicht vorankommt, wenn man da keine Ausbildung für hat und nicht weiß, was da wirklich in den Menschen vor sich geht. Und da sich einfach nicht zu tief reinbegeben, sich vielleicht selber Hilfe holen und den Menschen zwar unterstützen, aber nicht sich komplett dafür aufgeben und darin verzweifeln, weil das ist nicht eure Aufgabe, sondern die Aufgabe von der Person selbst und von den Therapeuten, sich damit zu beschäftigen. Also, ja, genau.
Das Buch gibt also so einen Einblick in die Gedanken von zwei Menschen, die mit ihrer mentalen Gesundheit nicht auf der Höhe sind.
Ja, genau.
Und da hätte ich jetzt noch eine Frage zur Erzählperspektive. Also ist es Ich-Erzähler oder bekommt man mehr Einblick von ihr oder von ihm? Wie ist es
also,
so?
Also das wechselt sich ab. Beide sind Ich-Erzähler. Also ein Kapitel erzählt er, ein Kapitel erzählt sie ungefähr. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr, dass man von seinen Gedanken erfährt. Aber es ist relativ ausgeglichen und ich finde es eigentlich auch ganz interessant, wie die das, die ganze Geschichte, mit denen sie sich ja auch, die sie verbindet und so auch wahrnehmen und die ganzen Konflikte und so weiter, ist auf jeden Fall lohnenswert, sich das mal anzuschauen, wenn man ein bisschen mehr, wenn man sich für psychische Gesundheit interessiert.
Und apropos anschauen, du hast mir vorhin schon gesagt, es gibt eine Verfilmung zum Buch.
Ja.
Darüber sprechen wir dann gleich nach der Musik.
Das war Kummer mit Es tut wieder weh, passend zu dem Buch, das wir gerade besprochen haben, All die verdammt perfekten Tage. Auch hier in dem Song geht es ein bisschen um psychische Krankheit.
Ja, das Buch haben wir jetzt schon eingehend besprochen, die Thematik auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und jetzt wollte ich dich noch fragen, wie dir die Verfilmung davon gefallen hat.
Also die Verfilmung ist seit ein paar Monaten auf Netflix, also eine Netflix-Produktion. Ja, also mir hat es schon gut gefallen, aber ich finde, es ist schwer, so ein Thema und vor allem so ein Buch, wo es die ganze Zeit um die Perspektive und die Gedanken von den zwei Hauptpersonen geht, in einen Film zu fassen, den ja, wo man von außen auf die Person schaut, mehr oder weniger, und nicht von innen heraus mitdenkt, mitfühlt mit den Personen. Und dann ist es eher irgendwie eine Teenie-Romanze, finde ich. Aber also es ist schon ein ganz guter Film, aber ich finde, er ist jetzt nicht, also das Buch ist auf jeden Fall aufklärungsreicher oder
man tiefgehender für die psychische Gesundheit.
Ja, man kriegt einfach einen viel tieferen Einblick in die Gedankenwelt von den Personen und das fehlt einfach beim Film. Klar kriegt man einiges mit, aber natürlich nicht alles. Das kann man ja auch im Film schwer darstellen und auch in diese eineinhalb oder zwei Stunden gepresst ist einfach viel nicht zeigbar, was im Buch halt viel detaillierter ausgeführt ist, aber das ist ja normal bei Filmen. Aber trotzdem fand ich das schade und ja, weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie eine andere Art von Verfilmung hätte wählen können. Aber selber kann ich da jetzt auch nicht so eine gute Idee dazu liefern, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Aber ja, es war einfach, ja, nicht so tiefschürfend, wie das Buch eigentlich ist und eigentlich mehr so Drama. Und klar ist das Buch auch ein Drama, aber eins, das man halt so mitverfolgen kann in den Gedanken der Person und so. Es ist halt einfach nur von außen und ja, Romanze, Teenies und so. Das ist schon, ja, ein bisschen blöd.
Ja, die Umsetzung von so einem Buch zu einem Film ist schon immer ein bisschen schwierig. Und ich habe mich das jetzt auch gefragt. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass im Buch die Ich-Erzähler-Perspektive immer zwischen den beiden Hauptpersonen so wechselt. Wie das dann im Film umgesetzt wird, wurde, also bekommt man auch Einblicke von beiden oder gibt es manchmal sowas wie Gedanken aus dem Off oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das wurde nicht wirklich umgesetzt. Also klar kriegt man, sind Szenen, wo jetzt der Finch im Vordergrund steht oder wo die Violet im Vordergrund steht, aber es ist jetzt nicht so, dass man da so einen kompletten Einblick bekommt oder das wirklich so einen krassen Perspektivenwechsel gibt wie im Buch. Das ist nicht so, es ist halt, wie gesagt, eher von außen betrachtet, die ganze Situation.
Also die Gedanken werden eher so dann durch die Handlungen ausgedrückt.
Ja, genau. Und wenn man halt das Buch nicht gelesen hat, dann kann man die Handlungen zwar sehen, aber was so richtig dahinter steckt und mit welcher Intention die gemacht werden, ist dann manchmal nicht, also tut sich der ZuschauerIn nicht eröffnen, denke ich mal.
Also wäre dein Plädoyer auf jeden Fall, das Buch zu lesen und dann eventuell den Film anzuschauen?
Ja, also es lohnt sich schon, den Film anzuschauen. Es sind 2 Stunden, glaube ich, gute Unterhaltung, spannend. Aber davor auf jeden Fall das Buch lesen, wie wahrscheinlich jeder sagen würde.
ja, wie genau. Auch bei den meisten Verfilmungen von Büchern.
Auf jeden Fall. Es ist schon auf jeden Fall anders als der Film und ich denke, es macht Spaß, das Buch zu lesen, aber es berührt einen auch natürlich tief. Und das ist einfach eine schöne Mischung, finde ich auch, weil es nicht nur so darum geht, oh, ich bin so traurig oder mir geht es so schlecht, so, sondern es auch viele Momente gibt, wo die beiden leicht sind, sich gut fühlen, wo sie schöne Momente teilen und man einfach merkt, so psychische Krankheit ist nicht immer nur traurig sein, verzweifelt sein, sondern dass man auch andere Momente hat und die einen vielleicht auch aufbauen können. Und ja, es ist nicht, es geht halt nicht nur um diese mentale Gesundheit, sondern auch einfach um die Momente, die sie miteinander erleben können und die ihr Leben auch lebenswert machen. Und es ist einfach schön, diese Mischung zu haben.
Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt, das Buch zu lesen und so einen Zugang zu dem Thema bekommen. Ist ja wirklich eine schwierige Thematik. Und damit würde ich sagen, haben wir unsere Bücher besprochen.
Ja.
Und wir hören nochmal ein bisschen Musik. Some nights I think I can sleep without. Panics von Nougat hier bei Radio Störfunk im Störfleck. Oh ja, ein ganz schöner Zungenbrecher. Und unsere Stunde hier neigt sich auch schon wieder dem Ende zu.
Verrückt. Letztes Jahr haben wir das noch jeden Tag gemacht. Das ist schon wirklich cool, wieder mal hier im Studio zu sein. Und wir wollen uns dafür auch ganz herzlich bedanken hier beim Störfunk, bei den FSJ-Lern Levi und Tore. Bei all die das uns ermöglicht haben und natürlich wollen wir uns auch nochmal bedanken für das wunderbare Jahr, das wir hier erleben durften.
Ja, ich habe mich so auf den Tag und auf die Aufnahme heute gefreut und dich wiederzusehen und mit dir im Studio zu sein. Das macht einfach richtig Spaß. Das hat mir letztes Jahr so Spaß gemacht. Ja. Und auch immer, wenn ich zurückdenke, ich habe so schöne Erinnerungen und finde es richtig cool, dass wir es heute nochmal gemacht haben.
Ich finde es auch richtig cool, auch in diesem Studio. Wir sind gerade in Studio 3. Ich weiß, das sagt den meisten von euch nichts, aber es ist das Studio, in dem wir dann auch immer
Fokus Südwest, das Nachrichtenmagazin aufgenommen haben.
Und da hatten wir freitags nachmittags immer sehr viel Spaß. Also es ist einfach schön, nochmal hier zu sein.
Ja, und ich finde es auch richtig cool, dass wir eine Literatur-Talk-on-Air-Sendung gemacht haben. Das war ja eigentlich mein eigenständiges Projekt in meinem FSJ. Und wir haben es aber nie geschafft, dass du mit in der Sendung dabei bist.
Ja, irgendwie weiß auch nicht genau warum, aber so war es. Aber jetzt haben wir mal eine gemeinsam gemacht und es war echt cool.
Ja, ich freue mich richtig, dass wir das noch gemacht haben und bedanke mich auch bei dir und dass du dein Buch mitgebracht hast.
Gerne und danke für die Einladung.
Ja, wir haben uns ja quasi selber hier beim Störfunk eingeladen.
Ja.
Gesprochen haben wir heute über Mittwoch also von Lotta Elstadt am Anfang der Sendung.
Und über All die verdammt perfekten Tage von Jennifer and Ivan.
Und damit verabschieden wir uns jetzt hier vom Störfunk und
auch mit dem Störfleck. Und wir freuen uns, dass wir nochmal im Radio gehört werden und wünschen euch noch eine schöne Woche.